Einen wunderschönen guten Morgen. Morgen beginnt die Männerfreizeit in Neckarzimmern. Eine Männerfreizeit, die zum Thema hat Freiheit in Christus. Freiheit in Christus. Ein wunderbares Thema natürlich. Und so ist das Thema dann aufgegliedert in einzelne Häppchen. So geht das dann los mit Freiheit von Sünde und Schuld und von Gesetz und keine Freiheit von Gott und Umgang mit Freiheit. Und am Mittwochabend, da darf ich dann in Vertretung für Don, weil Don dieses Jahr nicht da sein kann, einen Vortrag halten zum Thema Freiheit zu vergeben. Und daher das Thema der heutigen Predigt, Freiheit zu vergeben. Ich habe da sehr profitiert von einem Buch, was ich vor nicht allzu langer Zeit gelesen habe. Das heißt The Peacemaker, also der Friedensstifter von Ken Sande. Und das fand ich sehr, sehr hilfreich. Gut, und die Frage, die ich mir zuerst gestellt habe, ist so bei dem Thema Freiheit zu vergeben. Ja, Freiheit, was verstehe ich, was verstehst du unter Freiheit? Und alleine da könnte man dann schon eine Vortragsreihe beginnen und überlegen, ja, wie definiert man das, etc., etc. Aber was mir jedenfalls in den Sinn gekommen ist, ist ja Freiheit wovon? Ich muss ja von irgendetwas frei sein und den meisten fällt vielleicht so etwas ein wie, naja, Sklaverei, Unterdrückung oder einfach auch Fremdbestimmung. Wenn mich jemand fremd bestimmt, dann bin ich ja nicht frei. Uns fallen vielleicht Worte ein wie Kunstfreiheit oder Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit. Freiheit. Und das gibt es in vielen Ländern, gibt es nicht Meinungsfreiheit. Daniel kann davon ein Lied singen, weil das auch ein Grund dafür war, sich einzusetzen für freie Meinungsäußerung, für Freiheit. Und es hat ihm eine große Unfreiheit, nämlich Gefängnis und so weiter, gebracht. Freiheit, wovon? Und so scheint es, als wenn der Mensch oder gerade der moderne Mensch so sehr auf der Suche ist nach Freiheit, dass das für ihn so das Wichtigste im Leben wird. Und vielleicht oder hoffentlich wird er am Ende erkennen, ein Mensch kann nie wirklich frei sein. Denn entweder macht er sich zum Sklaven der Sünde und das kann verschiedenste Formen annehmen, dass es einfach darum geht, was will ich? Ich oder irgendjemandem folge ich. Oder auf der anderen Seite, ich erkenne, wer Gott ist und ich ordne mich ihm unter. Letztendlich, denke ich, geht es wirklich nur auf diese zwei Alternativen hinaus. Und wenn ich dann überlege, jetzt Freiheit wovon, dann ist der zweite Schritt die Freiheit wozu. Ja, wozu habe ich denn Freiheit? Wenn wir Meinungsfreiheit sagen, dann ist natürlich wozu, damit ich meine Meinung frei äußern kann. Ich habe da noch einen interessanten Artikel gelesen, da ging es vom Kulturellen her und dann so am Ende Freiheit wovon, Freiheit wofür und dann, ja, wir wollen ein gutes Leben leben. Ich glaube, wenn wir da sammeln würden, was ist ein gutes Leben, dann haben wir auch schon eine riesen Bandbreite. Und bei dem Vortrag jetzt eigentlich oder bei dem Thema Freiheit zu vergeben, was bedeutet das für mich? Ich habe die Freiheit zu vergeben. Und da sind mir auch dann Fragen gekommen wie, ja, was gibt es denn überhaupt zu vergeben oder wann habe ich etwas zu vergeben oder wann muss ich jemanden denn um Vergebung bitten? Und nur wenn ich tatsächlich ganz konkret darüber nachdenke, dann wird auch der Bezug zu meinem eigenen Leben deutlich. Was ist eigentlich Vergebung? Was hält mich vielleicht davon ab? Und der wichtigste Punkt heute Morgen ist unsere Blickrichtung, unser Standpunkt, unsere Perspektive. Also von wo aus betrachte ich eigentlich das Ganze? Von wo aus betrachte ich auch die andere Person, der ich vielleicht vergeben soll oder möchte? Wie betrachte ich diese Person und wie sehe ich mich selber? Sehe ich mich selber als Opfer? Mir wurde Unrecht getan, ich bin verletzt, also ich muss jemandem vergeben. Und wie sehe ich und beurteile ich auch diese Sache oder diesen Tatbestand, worum es geht? Ich weiß nicht, wie das euch geht, aber naja, wenn es so etwas gibt, dann weiß ich ja auch, ich bin verletzt worden, also ich bin im Recht, also dann muss der andere sich ja auch entschuldigen. Und bevor er das nicht tut, vielleicht kennt ihr das auch, in der Praxis, in der Realität ist das alles gar nicht so einfach. Wenn man das in der Familie kennt, in den Familienbeziehungen, da ist das ein tägliches Thema. Ja, und das Ziel dieser Predigt ist, uns zum Nachdenken zu bringen über unseren persönlichen Umgang mit Vergebung. Damit wir besser erkennen können, wann eigentlich Vergebung notwendig ist und damit wir dann aus der richtigen Motivation heraus vergeben können und außerdem auch Wege finden, mit den, ich sag mal, Praxisproblemen besser umgehen zu können. Denn vieles lässt sich immer so leicht sagen, aber wenn ich verletzt bin, wenn irgendetwas gewesen ist, dann wird es schwierig. Oder mit anderen Worten, damit wir die Freiheit finden zu vergeben und um Vergebung zu bitten. Ja. Und um dieses Ziel zu erreichen, ja, vielleicht werden wir uns nur die ersten beiden Punkte anschauen und der dritte Punkt dann beim nächsten Mal. Aber der erste ist auch der wichtigste: Vergebung, Gottes Wille für uns. Punkt Nummer eins. Der zweite Punkt ist, wann und wie sollte ich vergeben? Und der dritte dann, Vergebung, Probleme in der Praxis mit der Freiheit. Da werden wir auch ein klein wenig in der Predigt-Nachbesprechung uns austauschen können und ansonsten wahrscheinlich dann auch zu einer weiteren Predigt. Also, kommen wir zu Punkt Nummer 1. Wie gesagt, das Wichtigste ist die Vergebung. Gottes Wille für uns. Den Christen wurde mehr vergeben als allen anderen Menschen auf der Welt. Den Christen wurde mehr vergeben als allen anderen Menschen auf der Welt. Da musste ich erst mal zweimal drüber nachdenken. Ist nicht so, dass es vielleicht auch den Gedanken geben könnte, Moment. Also es gibt doch so viele Menschen, die haben so viel mehr Schuld. Und die sind, das sind wirklich schlechte Menschen. Aber es geht ja darum, den Christen wurde mehr vergeben als allen anderen Menschen auf der Welt. Und das ist genau der Punkt. Die Menschen ohne Christus, denen wurde ja ihre Schuld noch gar nicht vergeben. Die stehen vor Gott da in ganz schlechtem Licht. Und das ist das Allerwichtigste zu begreifen. Die Größe meiner Schuld, sie wurde mir erlassen, vergeben. So. Und das war und ist Gottes Freiheit. Das war sein Plan, so ist sein Wille, das möglich zu machen. Und die Schlussfolgerung dann, wenn mir so viel vergeben wurde, sollten die Christen nicht dann zu den Menschen hören, die selbst auch am meisten vergeben, vielleicht am leichtesten vergeben können? Und wieder der Hinweis darauf, dass die meisten von uns wahrscheinlich wissen, dass es schwierig ist, einander von Herzen zu vergeben. Und oft praktizieren wir, oder habe ich auch eine Art von Vergebung praktiziert, die eben gar nicht biblisch ist und die auch nicht hilft, das, was kaputt ist, das, was verletzt wurde, heil zu machen. Habt ihr vielleicht schon mal so eine Aussage gehört wie, also ich habe ihm schon vergeben, aber ich will nichts mehr mit ihm zu tun haben? Wir bitten Gott, Matthäus 6, Vers 12, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Aber was würde passieren, wenn Gott uns so vergeben würde, wie das eben gesagt wurde? Also ich habe ihm vergeben, aber ich will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Und wenn Gott dann, wenn ich gerade Gott mein Herz ausgeschüttet habe, meine Sünden bekannt habe, wie würde ich mich fühlen, wenn Gott dann sagt, okay, dieses eine Mal noch, aber ich will jetzt nichts mehr mit dir zu tun haben. Würde ich mich da fühlen, als wenn mir Gott vergeben hat und mich liebt? Ich wäre mir nicht sicher, ob Gott mir wirklich vergeben hat. Außerdem wäre das keine gute Zukunftsaussicht, weil ich weiß, dass auch mein weiterer Weg nicht frei von Schuld sein wird. Und so ist es einfach so, dass wir als Christen den direkten Zusammenhang zwischen Gottes Vergebung und unserer Vergebung einfach nicht übersehen dürfen. Denn wenn wir einfach weiterlesen in Matthäus 6, denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen nicht vergeben. Und auch später an vielen Stellen schreibt Paulus davon, wie im Epheserbrief 4,32, seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Oder er schreibt dann die Kolosser, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Ertragt einander. Und manchmal ist das doch auch so, dass wir einander ertragen, so wie wir sind. Aber das ist auch so in Ordnung und wir sollen einander vergeben und ertragen. Punkt. Ja, Gott hat uns einen hohen Standard vorgegeben, dem wir folgen sollen. Aber er hat eben auch die Gnade und die Wegweisung gegeben, sodass wir das schaffen können. Damit wir anderen vergeben, wie Gott eben uns auch vergeben hat. Gott hat seinen Kindern Gnade gegeben. Das heißt, er hat uns gegeben, was wir nicht verdient haben. Das hat er uns gegeben. Und die Barmherzigkeit, er gibt uns nicht das, was wir eigentlich verdient hätten, nämlich Strafe. Und so ist das so ein wunderbares Zusammenwirken, Gnade und Barmherzigkeit. Das ist und das soll unsere Grundlage sein. Wenn wir jetzt darüber nachdenken, nochmal auch was Vergebung ist, dann hilft es auch zu überlegen, was Vergeben eben nicht ist und vielleicht manchmal eben auch fälschlicherweise dafür genommen wird. Vergeben ist nämlich nicht gleichbedeutend mit vergessen. Vergessen ist einfach ein passiver Prozess, bei dem eine Erinnerung über die Zeit immer weiter verblasst und quasi verschwindet. Das kennen wir ganz viel mit Schulstoff, viel gelernt und dann passiver Prozess, zack, und dann keine Ahnung mehr. Ist das nicht, und das wäre schön, auch wenn das mit vielem so passiert, was uns verletzt hat, irgendwie keine Ahnung mehr. Das war mal keine Ahnung mehr. Ja. Vergeben aber ist dagegen ein aktiver Prozess. Das ist eine Entscheidung, die wir treffen, eine bewusste Wahl, eine Richtung. Wenn wir von Gott hören, in Jesaja, an verschiedenen Stellen, aber in Jesaja 43, 25, da heißt es, ich bin es, der deine Verbrechen auslöscht um meinetwillen und deiner Sünden will ich nicht gedenken. Oder dass er unsere Sünden so weit wegtut, wie der Osten vom Westen ist. Und das bedeutet aber nicht, dass Gott sich nicht mehr daran erinnern kann, sondern es besagt, er wird nicht mehr daran denken. Wenn Gott sich entscheidet, uns zu vergeben, dann wird er eben unsere Vergehen uns nicht mehr vorhalten und nicht mehr ständig darüber nachdenken. Und ebenso sollten wir handeln. Und vergeben ist auch kein, ist schon in Ordnung. Brauchen wir nicht mehr drüber zu reden. Was heißt denn das eigentlich? Ist schon in Ordnung, impliziert, was du gemacht hast, das war nicht wirklich falsch. Oder kannst nichts dafür. Eigentlich ist Vergeben das Gegenteil von ist schon in Ordnung. Denn wenn ich merke, da ist etwas gelaufen, da ist Vergebung notwendig, dann zeigt das ja, da ist was Falsches, das ist nicht in Ordnung. Vergebung sagt, wir wissen beide, dass du was Falsches gemacht hast, du hast keine Entschuldigung, aber weil Gott mir vergeben hat, vergebe ich auch dir. Da gibt es noch ganz viel in der Richtung, aber das führt uns zu weit weg. Letztendlich, weil Vergebung eben ehrlich auch mit Sünde umgeht und das anspricht, bringt das dann eine Freiheit, die kein ist schon in Ordnung oder brauchen wir nicht mehr drüber zu reden, jemals bringen kann. Denn Vergebung ist auch kein Gefühl, sondern eine Entscheidung. Zugegebenermaßen, manchmal, ja, die Gefühle sind beteiligt, gar keine Frage, aber wenn ich die Entscheidung getroffen habe und den Weg der Vergebung gehe, dann werden sich die Gefühle auch anpassen. Hören wir uns diese Geschichte einmal an. Eine Frau geht zur Eheberatung und antwortet auf die Frage, was ihr größtes Problem sei. Jedes Mal, wenn wir uns streiten, wird mein Mann historisch. Sie meinen bestimmt hysterisch. Nein, ich meine genau das, was ich gesagt habe. Mein Mann merkt sich nämlich ganz genau jedes Detail, was ich falsch gemacht habe. Und wann immer wir uns streiten, bekomme ich eine Geschichtsstunde über alle meine Vergehen. Das ist tragisch, wenn sich so etwas abspielt in einem Leben, in Beziehungen. Und viele Menschen zerstören wichtige Beziehungen durch das Buch, das sie führen über die Vergehen. Das ist alles noch nicht erledigt. Das ist und seitenweise. Und letztes Jahr im April und dann im Juni und vor 5 Jahren. Das ist tragisch. Ja, sie haben dann nie gelernt, was Vergeben tatsächlich bedeutet und sie berauben sich selbst der Freiheit und des Friedens, den eben Vergebung bringt. In der Bibel werden verschiedene Worte für vergeben verwendet. Ein Wort für vergeben bedeutet eben, die andere Person frei zu sprechen von Strafe, von Sanktionen, also die Strafe zu erlassen, wie wir das bei dem unbarmherzigen Knecht lesen oder jetzt gerade auch in Matthäus 6, Vers 12 gelesen haben. Also die Strafe erlassen, die Schuld erlassen. Und ein anderes Wort beinhaltet, jemanden unverdientermaßen zu beschenken. Das ist mit den zwei Schuldnern, wo der eine 500 Denare schuldet und der andere 50. Und dann Jesus dann fragt, beiden ist die Schuld erlassen, beide sind dankbar, aber wer ist wohl dankbarer? Also das sind diese beiden Aspekte, die wir dort finden, von Gnade etwas zu bekommen unverdient und Barmherzigkeit eben etwas erlassen zu bekommen, was man eigentlich bekommen müsste. Wenn ich das durchdenke, dann wird eigentlich vergeben eine ganz schön teure Angelegenheit. Wenn ich dem anderen etwas erlasse und eigentlich habe ich vor, naja, eigentlich würde ich gerne und zum Thema Rache sind wir noch gar nicht gekommen und Vergeltung überhaupt, oder? Ich meine, da muss man auch mal drüber reden, wie das ist, wenn man so richtig, wenn dir jemand Unrecht getan hat, dich übers Ohr gehauen hat oder dir was gestohlen, kaputt gemacht hat, dich extra beschimpft hat oder, dann sind wir nicht so locker und sagen, ja, ich vergebe auch sowieso, ist klar, es ist egal, was ist, dann wird es auch mal schwierig. Aber diese teure Angelegenheit, ist das nicht genau das, was Jesus für uns gemacht hat am Kreuz auf Golgatha? Er hat unsere Vergebung erkauft und er hat die ganze Strafe auf sich genommen. Und das sollte unsere Motivation sein, um anderen auch ihre Strafe zu erlassen. Natürlich gibt es da im Detail, das jetzt keine Generalamnestie und natürlich gibt es Konsequenzen, das kommt noch. Also, aber da geht es um das Grundsätzliche. Christus hat sich ja auch hingegeben, hat bezahlt, aber die Menschen sind erstmal noch schuldig. Das Angebot muss noch angenommen werden. Das, was wir am Anfang hatten, den Christen ist ihre Schuld erlassen. Aber all die anderen, die stehen erstmal noch da und müssen verstehen, müssen von uns hören, da gibt es eine Amnestie, da gibt es eine Möglichkeit, Vergebung zu finden. Und durch diese Vergebung, durch Christus Jesus, da reißt Gott die Mauern ein, die unsere Sünde errichtet hat und öffnet eben den Weg wieder für eine Beziehung mit ihm. Und das soll einfach unser Vorbild sein. Darüber müssen wir nachdenken und das ist schwer. Und wir können die Vergebung auch als eine Entscheidung beschreiben, die vier Versprechen abgibt. Und das erste Versprechen ist, ich werde nicht mehr über diesen Vorfall nachdenken. Wenn ich vergebe, dann werde ich nicht mehr über diesen Vorfall nachdenken. Nur ein Flipchart aufgestellt, da sind jetzt diese vier Punkte aufgelistet. Der erste also diese Entscheidung, ich werde nicht mehr über diesen Vorfall nachdenken. Und das zweite, ich werde diesen Vorfall nicht mehr gegen dich aufbringen und gegen dich verwenden. Dafür ist ja eigentlich dieses Buch so nützlich, ne? Weil ich das alles so schön aufgeschrieben habe. Und dann kann ich dir quasi die Rechnung präsentieren, wann immer es passt. Und das Dritte, ich werde nicht mit anderen über diesen Vorfall sprechen. Dabei ist das doch eigentlich das Interessanteste. Irgendwie, meine Frau, wir hatten einen Streit und weißt du eigentlich? Und der andere muss doch erstmal mir sagen, ja, du hast recht, da musst du mal, ne? Und das Vierte, ich werde nicht zulassen, dass dieser Vorfall zwischen uns steht und unsere persönliche Beziehung beeinträchtigt. Wenn ich diese vier Versprechen abgebe, dann reiße ich eben auch die Mauern ein, die zwischen mir und der anderen Person stehen. Und da kann es Mauern geben. Wenn etwas zwischen uns steht, wir haben uns gestritten und wir sind vielleicht beide tödlich beleidigt, dann ziehe ich da eine Mauer hoch von, naja, ich bin selbstgerecht und ich bin wütend und ich bin ärgerlich und also, es sind ganz schön viele Mauern. Und die muss ich erstmal wieder einreißen. Aber das ist genau das, was Gott durch Jesus gemacht hat. Und was wir als Christen feiern, wenn wir an sein Opfer gedenken, dass er sein Leib und sein Blut gegeben hat, dass er nicht mehr unserer Sünden gedenkt, ist der Punkt Nummer eins. Und dass er uns das nicht mehr vorhält und sagt, ja Rüdiger, also das hast du schon jetzt 98 Mal gemacht und jetzt kommst du nochmal. Und das dritte ist, ja, Gott geht nicht rum und klatscht und tratscht. Und haben wir das nicht auch schon gehört? Das Blut des Lammes, das uns reinwäscht. Es steht nichts mehr zwischen mir und Gott. Wir dürfen hinzutreten zu dem Thron der Gnade, weil wir reingewaschen sind. Die Mauern sind eingerissen. Gott hat diese Versprechen abgegeben. Natürlich komme ich immer wieder zu ihm. Aber das ist ja das Wunderbare, jeder, der seine Sünden bekennt. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Und das ist eigentlich unfassbar. Weil worüber rede ich denn eigentlich? Ich rede hier über den gerechten und den heiligen Gott, dem ich doch durch meine Rebellion quasi täglich ins Gesicht spucke. Muss ich daran denken, als Jesus gefangen genommen wurde und die Soldaten, die flochten eine Krone aus Dorn, sie traten zu ihm, gaben ihm Schläge ins Gesicht. König der Juden. Das hat er getan, auch für meine Schuld. Und wie empfindlich bin ich dann, wenn andere mich verletzen? Das ist schon manchmal immer sehr beschämend. Und deswegen ist unsere Perspektive nachher, unser Standpunkt so wichtig. So wie Gott mir vergeben hat, soll ich vergeben. Und auch in der Psychologie und in verschiedenen Ansätzen hat man das natürlich begriffen, dass das besser ist, diese Last, wenn ich etwas gegen jemanden habe, das eben loszuwerden, dass das zur Heilung dazugehört. Aber es ist ja auch logisch, weil, ich meine, Gott hat uns so gemacht. Er hat unsere Beziehung geheilt und das ist die Grundlage für alle unsere Beziehungen. Und wenn ich eben mit Gott versöhnt bin, dann macht mich das eben frei für alle anderen Beziehungen. Dann macht mich das erstmal, ja, dann kann ich andere anschauen. So eine große Schuld wurde mir vergeben und hierdurch entsteht Freiheit von der Sklaverei der Sünde und ja doch noch mehr Sohnschaft, Kinder Gottes. Und deswegen mit dem Titel Freiheit zu vergeben. Wir könnten natürlich auch darüber diskutieren, sag mal, Christen sind doch, die haben gar keine Freiheit zu vergeben. Das ist doch ein Gebot. Das haben wir doch gelesen. Ich kann mir das doch gar nicht aussuchen. Also bin ich doch gar nicht frei. Aber wenn ich so einen Ansatz denke, dann habe ich gerade die Perspektive verlassen, über die wir gerade gesprochen haben, was Gott mir alles vergeben hat. Da kann ich einfach nur staunen und sagen, ja, wenn du mir so vergeben hast, wie der unbarmherzige Knecht, wenn man das umrechnet, sind glaube ich irgendwie 6 Milliarden Euro und dann hat der andere 10.000 Euro ihm geschuldet. Stell dir vor, du würdest 6 Milliarden Euro Schulden haben. Was müsstest du verdienen, um das bezahlen zu können? Geht nicht. Und das ist dann quasi Gebärdenschuldschein. Und du hast dann die Freiheit, jemandem anderen, der dir 10.000 schuldet, na, nun Moment, nee, 10.000, die kann ich jetzt gut brauchen. Das ist eigentlich ein Wahnsinn. Also deswegen brauche ich als Christ eigentlich über das Thema Freiheit an der Stelle gar nicht zu reden, wenn ich begriffen habe, wie groß die Liebe Gottes ist. Wie könnte ich dann die Vergebung anderen vorenthalten? Dass das Ganze schwierig ist, darüber können wir dann noch reden. Ja, und Gott weiß auch darum. Aber das ist einfach großartig. Ja, und kommen wir zu Punkt Nummer 2, wenn wir bei dem Punkt sind, ja, also diese mit dieser Perspektive, wann und wie sollte ich vergeben? Und natürlich muss idealerweise der Vergebung auch die Umkehr vorangehen, dass der andere sagt, ja, es tut mir leid, bitte vergib mir. Da habe ich Unrecht an dir gehandelt. Wenn ein Bruder an dir sündigt, Lukas 17,3, und wenn er es bereut, dann vergib ihm. Und wenn er 7-mal am Tag an dir sündigt und er kommt und bereut es, dann vergib ihm. Auch sowas Absurdes. Also 3-mal ist Bremer Recht, ne? Aber dann noch 4-mal drauf, und das ist ja eigentlich auch nur, jetzt, das ist ja keine Strichliste. Wie oft war er da? Oder Petrus fragt auch nochmal, wie oft muss ich vergeben? 7-mal. Das hätte ich ihm gerne am liebsten. Aber nee. Und dann wieder der Schritt zurück eben. Wie oft hat Gott mir schon vergeben? Mit den Schwierigkeiten, die ich habe. 7-mal, 70-mal komme ich, glaube ich, bei manchen Dingen gar nicht mit hin. Natürlich gibt es dann so Geschichten, wie ist es mit kleinen Vergehen, wo keine Reue stattgefunden hat oder wo der andere vielleicht gar nicht gemerkt hat, dass er was falsch gemacht hat, oder wo ist jetzt eigentlich so die Grenze, wo bin ich einfach nur zu empfindlich, dass ich jetzt irgendwie verletzt war, ist da überhaupt Vergebung notwendig, ist da Schuld entstanden? Es gibt einen Graubereich. Aber ich kann merken, wenn ich an diese 4 Versprechen denke, wenn ich merke, irgendetwas in unserer Beziehung stimmt nicht. Oder ich möchte am liebsten, ja, wie wir das am Anfang hatten, ja, ist schon, ich hab dich lieb und so, aber ich möchte eigentlich nichts mit dir zu tun haben. Das könnte ein Anzeichen sein, da ist irgendwas nicht so ganz in Ordnung. Da muss ich schon vielleicht nochmal drüber nachdenken. Der normale Weg ist doch beim, ich bin verletzt und dann fordere ich vom anderen erstmal Umkehr und Reue. Damit auch meine Gefühle doch irgendwie gewertschätzt werden oder wahrgenommen werden. Aber wie hat Gott mir vergeben? Ich weiß nicht, ob Gott sich so sehr damit beschäftigt hat und wartet, also und sagt, nee, da musst du nochmal kommen und du musst nochmal ehrlich um Vergebung bitten und jetzt aber nochmal. Habe ich nicht den Eindruck. Wenn wir an den verlorenen Sohn denken, der zurückkommt, der wird aufgenommen. Aber in der Praxis ist es ja ein Problem. Und da ist ein Prozess in 2 Schritten vielleicht hilfreich. Und der erste Schritt ist eine Vergebung ohne Bedingungen und beinhaltet ein Versprechen eben gegenüber Gott. Dass ich gegenüber der anderen Person einfach eine offene Haltung einnehme. Eine Haltung, die eben von Liebe und von Barmherzigkeit geprägt ist. Damit ich immer den Weg auch offen halte, wenn die andere Person Vergebung sucht. Dass ich dann eben nicht mehr über den Vorfall nachdenke und grübel und mich darin suhle und dann einfach noch, ne, wie sich ein Schwein im Dreck suhlt und dann voll bedeckt ist, ja, dass man das auch allgegenwärtig hat, sodass ich, wenn ich nur den Namen höre, pling, dann fällt mir das alles ein. Das soll so nicht sein. das soll so nicht sein. Diese Haltung, die wird höchstens dann zu Bitterkeit und Ablehnung führen. Und besonders dann, wenn die andere Person eben nicht umkehrt. Aber wenn ich loslasse, wenn ich eben nicht darüber nachdenke. Wir lesen in der Schrift auch, wie wir damit umgehen sollen, wenn es Schwierigkeiten gibt. Und deswegen ist es wichtig, die anderen Versprechen nicht einfach so abzugeben. Denn wir sind auch dazu aufgerufen, wenn du was weißt, dein Bruder hat was gegen dich, dann geh zu ihm hin. Und frag ihn. Das könntest du dann, oder dann nimm jemanden mit, wenn es dann immer noch keine Einigung gibt. Das könntest du nicht mehr machen, wenn ich diese Versprechen abgegeben habe. Aber wenn wir das eben alles erledigt haben, wenn wir etwas bereinigt haben, dann sollten wir die Geschichte wirklich für immer in genau der Art und Weise hinter uns lassen, wie Gott das hinter sich lässt. Dass wir das nicht mehr aufbringen, dass wir nicht mehr das immer wieder zur Sprache bringen und das Buch immer noch, ja, es ist durchgestrichen, aber ich kann es immer noch lesen. Ja, und diese ganzen Schritte, die werden eben in Perfektion durch Gott vorgemacht. Mit Christus am Kreuz, wo Christus auch noch sagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wir sehen das an Pfingsten, als all die sich versammelt hatten oder so viele, 3000 von ihnen, die der Predigt von Petrus folgten, ins Herz getroffen waren und fragten, was sollen wir tun? Und sie kehrten um, sie ließen sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und sie bekamen die komplette Versöhnung und Vergebung. Unser Gerechtigkeitssinn fragt natürlich dann nochmal, und was ist mit den Folgen? Das kann doch nicht sein, wenn mir jemand was kaputt gemacht hat, dann muss er doch auch dafür bezahlen. Ja. Wir finden auch das, wir finden alles in der Schrift. Also es kommt darauf an. Gott hat die Israeliten in der Wüste letztendlich auch, er hat ihnen ihre Rebellion vergeben, aber sie durften trotzdem nicht ins gelobte Land, bis auf zwei. Oder er hat David auch seinen Ehebruch vergeben und seinen Mord. Aber Folgen hat das trotzdem gehabt. Und manchmal ist es eben wichtig, wenn eine Person etwas kaputt gemacht hat, dann muss er eben auch den Schaden wieder gut machen, damit er eben auch etwas daraus lernt. Aber wichtig ist, wenn die andere Person umkehrt, es ist meine Verantwortung, diese Versprechen abzugeben. Ich finde das gut, ganz gute Gedanken. Das ist jetzt nichts, was man sich irgendwie, ich gelobe feierlich oder so, aber es sind einfach, denke ich, gute und hilfreiche Gedanken. Aber also diese Versprechen abzugeben und diese Strafe auch der persönlichen Trennung aufzuheben. Am meisten bestrafe ich ja mal die andere Person. Ich will nichts mehr mit ihr zu tun haben. Ich rede auch nicht mehr mit ihr. Ja, und das ist eben nicht vergeben, wie Gott uns vergeben hat. Jetzt würden wir zu all den Punkten kommen mit den Problemen in der Praxis, was wir dann verschieben, so ein klein bisschen anreißen können in der Predigt-Nachbesprechung. Ja, da steckt die Tücke im Detail, das wissen wir, das kennt jeder von uns. Denken wir noch einmal gemeinsam an die Perspektive, die wir durch Jesus Christus gefunden haben. Lasst uns eben noch zusammen beten. Und das Fazit aber vielleicht nochmal, um uns das mit auf den Weg zu geben. Das Ziel war, dass wir zum Nachdenken kommen über unseren persönlichen Umgang mit Vergebung. Damit wir erkennen, wann Vergebung notwendig ist, damit wir es aus der richtigen Motivation heraus tun und, das werden wir dann noch hoffentlich oder später noch gemeinsam tun, Wege finden, um Praxisprobleme zu lösen. Lass uns beten. Ach, himmlischer Vater, du bist uns durch Jesus so weit entgegengekommen und hast uns das größte Angebot gemacht, das es auf dieser Erde jemals gegeben hat und gibt und geben wird, nämlich die Versöhnung mit dir, die Vergebung in und durch Jesus Christus. Er hat durch seinen Opfertod für die Sünden bezahlt. Und er hat gezeigt durch seine Auferstehung, dass er den Tod besiegt hat. Er herrscht, Herr. Du hast ihm alle Macht übergeben. Und du hast uns unsere Schuld vergeben. Du hast uns zu deinen Kindern gemacht, uns mit dir versöhnt. Das ist so unfassbar groß. Ach Herr, du weißt um die Schwierigkeiten, die es uns macht, dass wir das in unseren Herzen oftmals nicht so wahrnehmen können, dass wir die Schuld der anderen mit einem Vergrößerungsglas sehen und unsere eigenen Vergehen mit einem Verkleinerungsglas. Ach Herr, mach du uns die Größe der Vergebung doch immer wieder ganz groß, sodass wir diese Freiheit zu vergeben, dass wir das eben auch als ein wunderbares Geschenk sehen und ausleben dürfen. Danke, dass wir einander vergeben dürfen und das wollen wir von Herzen tun. Und dir danken für deine Vergebung und dich loben und preisen durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.